Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind
Sina
und Leonie.
Und heute sind wir nicht alleine, denn wir haben einen charmanten Gast bei uns. Wir laden ja in diesem Monat Menschen aller Regenbogenfarben zu uns ein und lassen sie erzählen. Und heute bei uns zu Gast ist der liebe Michi. Michi, magst du dir ein bisschen vorstellen?
Yay, ich bin eine Farbe des Regenbogens. ja, genau, also hi. Ja? Bin Michi. Hallo Michael eigentlich. Ich bin 30 geworden vor kurzem. Es ist immer noch ungewohnt, das zu erzählen.
Happy Birthday!
Ja, ich verstehe dich. Ich bin jetzt schon 31. Mhm. Das macht's nicht besser. Der Kater wird schlimmer.
Ja, der Kater wird viel schlimmer. Ich habe es erst am Wochenende wieder gemerkt. Das war echt wieder schlimm, ja. Genau, also 30 und bin homosexuell, bin ein schwuler 30-jähriger Mann. Und arbeite oder komme aus dem Journalismus eigentlich. Ich bin Werbetexter bzw. Copywriter bei 1000 Things.
Oh!
Genau.
Yeah. Ein Kollege.
Ein Journalistenkollege.
Ein Journalistenkollege.
Voll. Da bin ich seit kurzem, aber schon länger bin ich bei Vanguardist Magazin. Und bei Vanguardist haben zum Beispiel auch Leonie und ich uns kennengelernt. Yeah. Bei Vanguardist bin ich schon seit 4 oder noch länger, vielleicht 5 Jahren.
Die haben doch immer die geilen Partys geschmissen, oder?
Ja. Genau, so good old
Vor
times.
Vor Corona natürlich, aber ja.
Good old times.
Aber wir haben auch ein richtig cooles Projekt gemacht, vielleicht merkst du
genau,
darüber noch.
Genau, da haben wir uns kennengelernt bei dem Projekt vor, ich glaube, 3 Jahren war das.
Ja,
da haben wir mit einer Kampagne quasi, sind wir in den Kampf gegen Homophobie gegangen, um Homophobie quasi, also Make Homophobia History hieß die, oder Enthomophobie eigentlich, und da haben wir Leonie und die uns kennengelernt. Wir haben eine Kampagne gestartet in Mauthausen, sind nach Mauthausen gefahren, haben dort einen Kampagnendreh gehabt.
Sehr
emotional, also vor allem auch für uns beide. Ich kann mich noch ganz gut daran erinnern, als wir durch das
so geweint.
Durch die Lager gegangen sind dort und haben halt darauf aufmerksam gemacht, auf die homosexuellen Verfolgung auch während der NS-Zeit und dass Homophobie es logischerweise leider auch damals schon gegeben hat und dass es die natürlich immer noch gibt, also auch in diesem Jahr noch, also auch heutzutage noch brandaktuell leider. Ich glaube, Leonie, du hast ein paar Zahlen vorhin auch noch rausgesucht.
Ja, oder? 69 Ländern ist homosexuell steht unter Strafe und wir haben nur 195 Länder und das ist eigentlich schon ein großer Teil davon.
Wahnsinn, ne?
Und ich finde das einfach so krass. Also mich hat das damals so berührt, wie wir das gemacht haben. Ich meine, man muss dazu sagen, meine Familie ist ja auch über Mauthausen nach Österreich gekommen, aber es ist einfach arg, wenn so viele Geschichten da irgendwie, ja, nur wenn man liebt. Mhm. Ich finde das noch immer so krass, einfach auch das jetzt, dass es heutzutage in unserer Welt noch das gibt, dass es einfach, schmerzt mich jedes Mal, komm schon wieder Tränen, dass man einfach nicht überall lieben kann, wen man möchte.
Leider, ja. Ja.
Ja, deswegen widmen wir uns ja auch diesem Thema ein bisschen verstärkt, weil wir haben auch natürlich immer so ein bisschen das Gefühl, wir sind zwei weiße Hetero-Ladies, die einen Sex- und Dating- und Liebes-Podcast machen.
Bei mir
machen.
Ist das so manchmal ein bisschen, gib mir da Drinks. Nee, aber es stimmt schon, wir sind
es
einfach
es ist wichtig, dass mal Menschen auch zu Wort kommen, die nicht so lieben wie wir.
Ja, weil ich glaube, das ist halt, ich weiß nicht, ich fand das immer, ich bin ja voll vielfältig aufgewachsen, also Freundeskreis meiner Eltern war schon immer einfach sehr vielfältig und ich habe da überhaupt keine Berührungspunkte gehabt und die beste Freundin waren lesbisch, die beste Freunde, typisch schwule beste Freund, den man halt so hat, den hatte meine Mom halt auch und sozusagen Onkel, der war aber nicht wirklich mein Onkel, aber auch eben homosexuell und ich fand das irgendwie so schön, weil das irgendwie so gezeigt hat, ich wurde von klein auf so erzogen und hatte dadurch auch nie das Gefühl, dass ich mich habe schämen müssen, meine Sexualität herauszufinden, weil ich wusste, okay, in meiner Familie wird das auf jeden Fall angenommen, egal für was ich mich entscheide. Es spielt, glaube ich, schon so unterbewusst eine Rolle. Also zumindest war es bei mir, hatte ich schon das Gefühl, so dass ich dadurch irgendwie freier entscheiden konnte.
So, mir wäre das auch nie ausleben. Thema gewesen. Ich glaube, je normaler das in deiner Familie und in deiner Sozialisation gehandhabt wird, das Thema, es gibt Menschen, die eben auf Frauen stehen, auf Männer stehen oder die sie eben nicht als Frauen oder Männer eben bezeichnen würden, desto normaler wächst man damit auf. Ich meine, der Terminus normal ist natürlich auch ein bisschen umstritten, aber desto okayer ist es für die, dass Menschen vielleicht anders sind wie du oder anders denken oder anders fühlen wie du. Und das ist natürlich das, was wir auch ein bisschen versuchen. Und was halt natürlich durch Social Media wahnsinnig forciert wird im Moment. Das ist ja eigentlich eine tolle eine tolle Sache, dass man dadurch auch vielleicht mit Geschichten in Berührung kommt, die von der eigenen Lebensrealität ein bisschen weg sind.
Definitiv, ja, vor allem auch, also wir sind ja alle irgendwie in, also ähnliche Generation, sage ich jetzt mal. Hm. Und wir haben ja, bei uns hat es ja zum Beispiel Social Media noch nicht gegeben, als wir aufgewachsen sind. So, bei uns hat es diese Plattformen einfach noch nicht gegeben. Die jetzt heranwachsende neue Generation wächst ja quasi mit den Plattformen auf. Das heißt, auch mit den ganzen Informationen und mit den ganzen Lebensrealitäten eben, wie du auch schon gesagt hast. Und ich finde es voll spannend, dass dort so eine neue Woke Generation irgendwie jetzt gefühlt zumindest hier in unserer Großstadtbubble heranwächst, die einfach schon einfach diese Informationen und diese, ja, diese Vielfältigkeit einfach schon haben und mit der jetzt mit aufwachsen. Und ich glaube, dass das ganz andere Herangehensweise ist an diese ganzen, zum Beispiel Sexualitäten oder Identitäten zum Beispiel, die es bei uns trotzdem auch gegeben hat, aber bei uns waren sie noch nicht so sichtbar aufgrund von der fehlenden Plattform.
Ich meine, ganz ehrlich, wenn du damit nicht irgendwie auch irgendwo ein Vorbild hast irgendwo, wird das halt sehr schwierig, sich da zu finden. Also ich glaube halt, dass es relativ schwierig ist, also schwierig war auch, seine Vorbilder zu finden, auch um sich selbst da irgendwie einzuordnen. Hey, was verstehe ich jetzt und so?
Ja.
Ja, wir haben ja auch ein paar Interviewfragen sozusagen vorbereitet. Wollen wir gleich mal starten. Wann hast du denn zum Beispiel zum ersten Mal gemerkt, dass du auf Männer stehst?
Gute Frage.
Weil da sagen immer so viele so, ja, das ist angeboren oder das viele, sagen wir mal, homophobe Menschen, obwohl ich das Wort Phobie eigentlich falsch finde. Es ist keine Angst.
Es ist so vermeintliche Angst. Es ist einfach,
ja, wurscht. Aber sind ja, sagen immer so, ja, dass wenn man von schwulen Eltern aufgezogen wird, wird man fix auch schwul und so.
Ja, also, oder wenn man noch nie eine Frau oder einen Mann hatte, dann
kann man es ja gar nicht
wissen. Kann man es gar nicht wissen quasi, genau, das ist ja auch ein kompletter Quatsch. Aber gewusst habe ich das, ja, so als Sexualität halt generell angefangen hat, ein Thema zu werden, also so in der Pubertät auf jeden Fall, hat sich spätestens dann herauskristallisiert. Wenn ich drüber nachdenke, wann ich so zum ersten Mal so an Jungs damals natürlich noch gedacht habe oder wann das generell so interessant für mich wurde, dann war das natürlich sowas wie so die Bravo zum Beispiel. Ja. Also die kennst du jetzt sicher auch. Ja. Also da gibt es ja immer diese, also
die ersten diese nackten Menschen da.
Ja. Und da hat es ja meistens immer eine Frau gegeben, eine nackte Frau und einen nackten Mann. Mhm. Und ich habe mir immer so heimlich nochmal so 5 Sekunden länger den Mann, den nackten Mann angeschaut in der Bravo, als so alle um mich rum immer die nackte Frau. Und da habe ich zum Beispiel schon, also das war halt einfach ein Anzeichen damals, so okay, irgendwie geht meine Sexualität oder meine, damals vielleicht war noch gar nicht die Rede von Sexualität, aber zumindest diese Anziehung
alles Interesse
in diese männliche Richtung quasi, genau. Und dann habe ich halt natürlich im jugendlichen Alter natürlich noch mehr angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und habe dann bemerkt, okay, bei mir ist das auf jeden Fall so. Also mir geht es in die homosexuelle Richtung quasi, genau. Da habe ich es auf jeden Fall gemerkt, also schon im spätestens jugendlichen Alter. Aber
Wo bist du dann ortsmäßig? Also sagen wir mal bundeslandmäßig.
Genau, also Tirol, Osttirol.
Okay. Wirklich? Quasi. Ja, das hätte ich jetzt so, nicht gedacht. Org, das hört man ja gar nicht mehr bei dir.
Ja, also ja, nach fast 10 Jahren in Wien ist es ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber wenn ich zum Beispiel zu Hause bin, mit meiner Mom telefoniere oder irgendwie Leute.
Jetzt sind so richtig tirolerisch.
Dann schon mehr. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich oder wir generell nicht so einen starken Dialekt haben. Ah, also okay. dieses Das ist CKR,
Schokokuchen,
CH, gell? Was auch immer das sein soll, sagen wir generell in Osttirol zum Beispiel. Aber ich bemühe mich natürlich schon jetzt auch aktuell nochmal ein bisschen schöner zu sprechen quasi. Ja. Aber wie gesagt, da ich ja aus Osttirol bin, quasi Tirol bin, war das natürlich, gut, jetzt habe natürlich auch keinen Vergleich, aber das war halt damals auch ein Thema, dass sich zum Beispiel, Leonie, wie du vorhin gesagt hast, dass es dort auch keine Vorbilder oder irgendwelche Role Models gegeben hat. Zumindest in meiner Wahrnehmung nicht. Also ich habe das so bemerkt bei mir, dass ich halt schwul bin. Und da es niemanden in meinem Ort, in meinem Umfeld gegeben hat, habe ich das natürlich nicht einordnen können. Mhm. So, ich habe irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass es etwas ist, was nicht okay ist, weil ich keine Referenz dazu gehabt habe. So. Mhm. Und deswegen habe ich das immer so von mir weggeschoben und nicht akzeptiert, weil ich das irgendwie als falsch empfunden habe. Mhm. Das heißt, ich habe das die ersten Jahre einfach ignoriert und versucht, in irgendeine Ecke zu drängen, weil ich einfach das ich wollte nicht homosexuell sein am Anfang, weil ich das... Weil ja, ich das,
schwierig sich
ja Ja, weil es schwierig war, natürlich, ja. klar. Und dann habe ich das einfach nicht akzeptiert, genau.
Darf ich fragen, wie lang es so circa von dem, ich bemerke das, was anders ist bei mir sozusagen, unter Anführungszeichen, so dem Moment gekommen ist, wo du für dich dazu stehen konntest und dich vielleicht auch geoutet hast, wie lange das circa war?
Also schon ein paar Jahre hat es gedauert. Ja. Also da habe ich dann einfach noch in Tirol gelebt und habe das dann halt so nach außen halt so gelebt, dass ich halt heterosexuell bin quasi. Ich habe dann auch
Fake-Freundinnen gehabt?
Ja, quasi, genau. Also ich habe dann auch Beziehungen gehabt, aber natürlich halt nur so total oberflächlich halt einfach, weil man als Tiroler, Osttiroler Junge, Bur, so halt Freundinnen hat.
Das ist das, und deswegen, ich glaube, dass das so Bundesländer sind. Teilweise, ich meine, weil ich heute auch aus Oberösterreich bin und das also in meinem Freundeskreis, wo auch homosexuelle Menschen, also Mädels wie Jungs auch waren, ich habe schon das Gefühl, dass das auch in der Stadt und so Spur offener gelebt
das
worden
stimmt
ist.
Das nicht ganz.
Findest, also na, ich so Oberösterreich finde ich extrem arg und ich habe also das Gefühl, dass teilweise auch so, dass, also Tirol weiß ich jetzt eben nicht, aber zum Beispiel so Salzburg habe ich auch so das Gefühl, dass da schon relativ streng reglementiert ist und dass sehr viel Engstirnigkeit herrscht.
Engstirnig auf jeden Fall, aber zum Beispiel in meiner Schule, das beste Beispiel, also einer meiner besten Freunde ist jetzt bekennend schwul und damals war er mit der damals auch noch nicht bekennenden Nesbe zusammen. Also die beiden haben eine Fake-Beziehung.
Wow, aber es ist so organisch.
Und dann hat sie sich, aber sie hat sich dann schon noch irgendwann mal geoutet, also sogar noch in der Schulzeit wurde extremst gehänselt deswegen, also das war ganz schlimm, das gemobbt und alles. Und er hat sich halt auch, er war zum Beispiel auch führend im Mobben von ihr.
Okay.
Und das war komplett und dann, ja, und dann erst nach der Schule. Also ich fand das ganz interessant, auch den Werdegang zu sehen. Und er steht ja auch jetzt offen dazu und das findet es halt selber, sagt er, ja, war halt scheiße von mir, aber ich hatte halt Angst, weil alle halt Angst hatten.
Sobald, also ich finde, sobald man irgendwann in seinem Leben auch diese Einsicht hat, dass man zumindest denkt, da habe ich mich echt scheiße aufgeführt und vielleicht auf Menschen zugeht, denen gegenüber man sie daneben benommen hat, finde ich, kann man zumindest sagen, die Person hat auch was gelernt, oder?
Definitiv, ja.
Aber ich glaube, da hat sich Stadt und Land nicht so viel zu geben, weil Jugendliche meistens ziemlich geschissene Arschlöcher sein können.
Jugendliche sowieso, ja, das ist
generell schon, ja klar. Ja. Kommt halt drauf an, so wie man aufwächst. So.
Aber landeskonservativer trotzdem einfach.
Oder? Prinzipiell habe ich hab natürlich keinen Vergleich, genau. Aber, aber ich habe dann aber trotzdem den Vergleich, als ich nach Wien gezogen bin, also mit Anfang 20, dann habe ich mich auch geoutet, in Wien eben erst. Weil als ich nach Wien gezogen bin, hatte ich dann so irgendwie, haben sich so mein Herz und meine Augen geöffnet, weil einfach ich halt weg aus dieser Kleinstadt, von diesem Kleinstadtgeist gekommen bin, hin zu diesem Großstadt, anonymen Großstadtleben quasi. Und dann habe ich halt angefangen, mich selber zu akzeptieren und vor allem mich auch selber so zu sehen, wer ich bin und was ich möchte. Und hab dann erst, als ich nach Wien gezogen bin, mich geoutet, genau.
Also erst noch in Wien dann sozusagen.
Erst in Wien dann, genau. Also,
aber ich glaube, es braucht einfach Zeit. Ich glaube, man muss sich auch finden, Identität auch wieder erkennen, wo ist sie wirklich.
Komplett. Es hat auch, also jetzt im Nachhinein bin ich total froh drüber, eigentlich, wie es war, wisst ihr, weil ich bin jetzt natürlich komplett zufrieden mit meinem jetzigen Ist-Zustand. Das kann man, glaube ich, immer nur am besten sagen, wenn man mit der jetzigen Ist-Situation zufrieden ist, dass man zufrieden ist quasi, wie es war, dass man halt nichts bereut. Und das bin ich auch. Also ich wüsste natürlich nicht, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich mich schon mit, keine Ahnung, 14, 15, 16, 17, wann auch immer geoutet hätte.
Ja, wahrscheinlich, wer weiß, wie die anderen das Umfeld reagiert.
Wer weiß, ob ich überhaupt in Wien gelandet wäre. Also das ist alles, hat alles so seinen Sinn quasi. Und dann eben, als ich mich in Wien geoutet habe, war das natürlich ein großer Schritt trotzdem noch. Und dann habe ich mich erstmal so meiner Familie gegenüber geoutet. Und ja, dort,
haben die reagiert?
Genau, dort war das alles not a big thing, not at all, so zum Glück.
Ja.
Die erste Person, bei der ich mich geoutet habe, war meine Mutter. Und das war alles super entspannt und sie hat dann irgendwie das auch schon geahnt, wie irgendwie alle in meinem Umfeld, also sowohl Familie als auch alle Freunde und Freundinnen haben gemeint so, ja, grüß Michi, super, dass du es endlich sagst.
Ja.
Wir haben es eh schon irgendwie geahnt, deswegen war das in meinem Kopf eigentlich dieses Outing, dieses Thema war in meinem Kopf viel größer, als es dann im Endeffekt war. Also erstmal bei meiner Familie natürlich geoutet, das war bei niemandem ein Problem, also sowohl bei meiner Mutter, also meine Eltern sind getrennt, bei meiner Mutter, als auch beim Lebensgefährten meiner Mutter, als auch bei meinem Vater und seiner damaligen Frau, noch bei meiner Schwester, bei irgendjemandem familiär war es ein Problem, zumindest was ich halt mitgekriegt habe. Alle haben es natürlich so ein bisschen anders aufgefasst, aber niemand hat irgendwie ungut reagiert. Alle waren so, ja, du bist natürlich immer noch der Gleiche, nichts ändert sich, du bist noch unser Sohn, Bruder, Freund, whatever. Und da bin ich natürlich extrem froh drüber, dass es so entspannt war. Und dann bin ich nach Wien zurück, also dann bin ich nach Wien zurückgekommen wieder, weil ich bei meinem Outing da, das habe ich natürlich persönlich gemacht, meiner Familie gegenüber, dann bin ich zurück nach Wien gekommen, habe das dann meinen ganzen Friends hier erzählt und das war natürlich nochmal entspannter irgendwie, weil alle haben mich natürlich gekannt und alle waren so, hey cool, alles, passt alles gut und so und dann haben wir irgendwie ein Bier getrunken, dann war alles irgendwie entspannt und so wie immer und das hat sich bis heute mit niemandem irgendwas geändert.
Ich finde das eigentlich so, ich finde es voll schön, in dem Fall voll wunderschön, aber eigentlich ist die Vorstellung, dass sie ein Mensch und so, dass der Mensch irgendwie zu anderen Menschen hingehen muss und sagen muss, übrigens, ich liebe nicht so, wie du dir das vielleicht in deinem Kopf vorstellst, ist doch eigentlich ein Wahnsinn, oder? Aber natürlich. Es ist halt einfach so, weil dieses Hetero-Denken einfach so in jedem Kopf irgendwie Gefühl so verankert ist. Es ist, ich finde es ja, das ist ja das, also eine ähnliche Situation, wenn du zum Beispiel ein Kind kriegst und dann sagen gleich alle, ja, ist es ein Bub oder ein Mädel? Es ist einmal ein Baby und es ist gesund, hoffentlich. Ich meine, also es ist so, also dieses, du musst dann irgendwie jede Station abklappern und in dem Fall war es natürlich super, wenn du jetzt voll strenge Omas oder so hast, vor denen man das verbergen muss oder so, Gott bewahre.
Also, ja, oder halt auch generell eine Familie zusammen, wo es vielleicht sehr konservativ oder aus religiösen Gründen auch abgelehnt wird. Ich glaube, das ist dann nochmal eine große Belastung. Ich glaube, wir sind doch alle sehr offen erzogen worden. Und ich finde das irgendwie schon, also ich dieser Druck, der dahinter steht und diese Angst ist eigentlich, ich meine.
Der Wahnsinn, ich finde, das ist echt arg, was da auf junge halt Menschen lastet.
So sozusagen Hetero-Mensch einfach angenehm. Du musst nie sagen, im Übrigen, ich stehe auf Männer bzw. Frauen.
Stell dir vor, du müsstest zu jedem hingehen und sagen, übrigens, mein Name ist Leonie, ich stehe auf Männer.
Und manchmal auf Frauen. Obwohl, ja, total. Mein Vater hat mich mal gefragt, ob ich lesbisch bin, weil da war ich 17 und hatte keinen Freund.
Sonst ein Monat, Leonie, ein Monat Single, was ist los?
Irgendwas stimmt nicht mit dir.
Ich hatte damals wirklich keinen, und das war im Griechenland-Urlaub, und ich habe ihn angeschaut und war ursauer und bin auf, es war im Griechenland-Urlaub, wir waren nie in Griechenland, by the way, einmal nur auf so einer komischen Insel, wo sie einen Tauchfilm gedreht haben, fällt mir, oh Gott, mir fallen so viele Storys in so eine komische Insel.
Ich glaube, den nächsten Podcast-Folge.
Leonies dramatischen Erlebnisse, weil ich hatte den Hardcore-Liebeskummer dort zu der Zeit. Und ich bin aufgestanden und gesagt, und wenn, wäre es ein Problem und bin gegangen.
Und, wer hat er reagiert?
Meine Mutter, den 5 Sekunden später, ich habe sie schreien gehört. So, hey, kannst du deine Tochter sowas fragen? Das ist scheißegal. Du gehst dich jetzt entschuldigen.
Okay, ich finde halt so, es kommt halt darauf an, so aus welchem Grund man sowas fragt, weißt du?
Ja, er wollte halt irgendwie wissen, was in meinem Leben abgeht und er hat das ja, mein Vater ist manchmal nicht so der feinfühligste Mensch auf der Welt, er hat das gleich mal so
er hat irgendwie googelt, questions to ask your teenage daughter und dann das frage ich jetzt.
Damals gab es ja kein Google.
So.
Aber ich fand es halt lustig, weil er generell ja auch Künstler und super offen war, aber da war ich so, ey, Ding und dann war das halt so, ja, also meine Eltern, also ich, wenn ich da mit einer Freundin gekommen wäre, ich glaube, die hätten das einfach auch hingenommen.
Ich bin da auch nie gefragt worden von meinen Eltern, das war nie so, also ich habe also diese Fragen, wo man jetzt zum Beispiel bei so Kinderstars oft auf Instagram diese Videos sieht, wo man es eben schon mit 13, 14 gefragt hat und hast, oder mit 8 oder so, hast du einen Freund.
Ja,
meine Eltern waren das auch nie da, so bei mir so dieses, hast du einen Freund und so, ich habe das immer so peripher irgendwie mitkriegt, dass manche das dann, aber ich habe diesen Druck auch nie gehabt und da bin ich echt froh im Nachhinein, weil man das schon auch im Denken sehr viel Freiräume gelassen und ich muss echt sagen, ich glaube wirklich, und das ist auch gut, ich glaube wirklich, wenn du Vorurteile gegen gewisse Dinge hast, die momentan einfach, über die man momentan nicht mehr diskutiert, wie du hast nicht rassistische Dinge auf Facebook zu posten, du hast nicht homophobe Dinge auf Facebook zu posten und du hast nicht irgendwelche frauenfeindlichen Dinge auf Facebook zu posten, weil du sonst dein Job los bist. Ich finde, über sowas diskutiert man momentan nicht mehr. Es ist einfach eine gewisse Sensibilität momentan, so ein Gesprächs-, in der Gesprächskultur vor allem auch. Und mir ist das so, mir ist, also ich habe da wirklich das Gefühl, ich profitiere da in sämtlichen Lebenslagen davon, dass mir meine Eltern nicht diese Schranken und diese Scheuklappen auferlegt haben, denen ich mich jetzt entledigen muss. Also ich habe echt das Gefühl, je offener du dein Kind erziehst, desto leichter hat es auch in der Welt.
Total.
Also auch wenn du jetzt zum Beispiel im Kindergarten bist und du hast Kinder von sämtlichen Nationen und du spürst einfach mit, egal wem, weil es einfach lustig ist, ist es so viel einfacher, du hast es so viel einfacher im Leben. Du lernst vielleicht andere Sprachen, du lernst andere Sichtweisen kennen, wie wenn du die im Erwachsenenleben mühevoll gegen diese auferlegten Schranken, diesen Hass, gegen diese Ängste wieder wehren muss. Ich meine, das ist jetzt natürlich Täter-Opfer-Umkehr im wahrsten Sinne des Wortes, aber prinzipiell finde ich echt, dass man seine Kinder benachteiligt, wenn man es extrem konservativ erzieht.
Ja, voll.
Also das ist auch, habe ich jetzt momentan extrem beobachtet, auch auf Instagram immer, wenn man denkt, also auch eben auf Instagram ist halt momentan wirklich meine primäre Informationsquelle bei sämtlichen Dingen. Und da, also wenn zum Beispiel solche Dinge gepostet werden wie, ja, Jungs haben bei 4-jährigen Schwimmkurse irgendwie das zu tragen und Mädels haben das zu tragen, wo man denkt, das ist wahnsinnig. Ich meine, da macht man keinen Unterschied einfach.
Aber ich finde es so krass, weil teilweise ja Kinder schon so übersexualisiert werden. Weil zum Beispiel, ich bin als Mädchen, also meine Mom hat mir nie zum Beispiel so Bikini-Oberteile anziehen lassen, bis zu einem gewissen Alter, wo ich halt wollte, wisst ihr, Mädel, wilde Rüschis und da, und dann war ich Prinzessin, habe so 2 Sekunden später wieder Dings, weil ich im Sand verbuddelt war und dann war überall Sand und das war urgrindig, weil das wollte ich dann auch nicht. Aber dieses, da wollte ich dann das haben, weil ich es gesehen habe bei meiner Mama, dass sie halt Bikini-Oberteile trägt, da wollte ich auch ein Bikini-Oberteil, weil ich mich halt als Frau identifiziert habe, das habe ich schon gecheckt so. Aber ich habe mir dann auch gedacht, so, ich finde das so krass, dass die halt teilweise so echt so die Eltern ihre Kinder so abdecken, wenn sie umziehen, wo ich mir denke, so.
Ja, das sind das die ersten so Herangehensweisen, wo du wirklich dein Kind so eigentlich primest
auf genau, eine bestimmte, so genau. Das ist so irgendwie der eigenen Körper und vor allem, glaube ich, auch bei Mädels leider, Eltern so das.
Jungs war das schon ein bisschen anders vielleicht.
Vielleicht schon, aber bei Mädchen, weil wahrscheinlich so in der Erziehung ist es nochmal irgendwie ein bisschen prekärer scheinbar, dass ihr Körper irgendwie was,
ein
was
Schatz ist, den
genau,
wir beschützen.
Genau, quasi was Schambehaftetes oder dem, was Schambehaftetes irgendwie auferlegt wird quasi von außen, nämlich eben von Eltern oder von der Gesellschaft. Die Kinder würden ja nie auf die Idee kommen, sich irgendwie unter einer Decke verstecken und dann sich dort umziehen. So. Die Kinder sind ja eigentlich frei von allen Verurteilen. Ja. So wachsen die ja prinzipiell auf. Und diese ganze Einschränkung, wie du vorhin gesagt hast, kommt ja dann irgendwie nur von der Gesellschaft oder von der Erziehung leider.
Es ist wirklich so, du versteckst eigentlich nur vor den Augen anderer Leute, weil du Angst hast, was die denken oder was die, was man in denen irgendwie auslöst. Und das ist halt wirklich bei sämtlichen Dingen irgendwie so, dass du echt das Gefühl hast, ich muss mein Kind beschützen vor dem, Und so in Wahrheit, lass dein Kind selber rausgehen und Dinge für sich selber rausfinden. Ich meine, natürlich muss man es beschützen, eh klar. Aber ich finde so vor allem, was Identität und Sexualität angeht, und ich finde wirklich, da ist auch Kleidung, finde ich, so ein massives Ausdrucksmittel, was auch ganz viele Leute so unterschätzen. Also auch zum Beispiel, wenn Jungs mit Nagellack in Tree kämen, also es ist kein Drama, es ist voll okay.
Ja, aber ich finde, da haben wir jetzt endlich irgendwie eben, glaube ich, durch Social Media und Identitätsfindung, dass sich zumindest Jugendliche da mehr durchsetzen. Weil ich habe letztens einen Burschen gesehen, der hatte Nagellack oben und ein Ohrringel und längere Haare. Und ich habe mir nur gedacht so, und ich glaube, er war mit seiner Freundin unterwegs, weil sie haben so Händchen gehabt, kann alles sein, ist ja auch wurscht. Aber ich habe mir gedacht so, cool, irgendwie ist das cool. Das stalkt mich. Ich war schon wieder total begeistert, weil es war eben auf der Müllverstraße und man hat gemerkt, die gehen jetzt gerade shoppen oder so und sind halt erst 16, 15 oder so. Und ich habe mir gedacht, so cool, die stehen schon zu dem ein bisschen mehr als bei uns.
Ja, dass diese Stereotype halt aufgebrochen werden, in der Jugend schon, ist es schon.
Ja, ich glaube, das ist wieder auf diese Repräsentation zurückzuführen, weil die halt mit entsprechenden Idealen quasi mit aufwachsen jetzt wahrscheinlich.
Ja, voll. Ja. Und ich finde, Repräsentation ist so wichtig, dass du wirklich so aber in jeder Branche einfach, auch sowohl natürlich Instagram, Kultur, Filme, Musik, aber halt auch Politik, Wirtschaft etc. Ich finde, es sollte einfach kein Thema mehr sein. Und natürlich, es ist halt immer so, ich finde, das, was die Leute, die sich halt mit diesen Themen eigentlich nie auseinandersetzen, was immer so das eine Argument ist so, ja, das betrifft mich nicht, aber ich bin halt dagegen, weil es ist halt irgendwie anders und ich finde es halt irgendwie komisch und es ist unnatürlich. Und ich denke mir so, hey, diese Denke ist eigentlich das Allerunnatürlichste auf der ganzen Welt. Und es ist, also ich bin immer wieder erstaunt, in welcher Dimension man gegen dieses Konservative ankämpfen muss. Also wirklich in jeder Lebenslage. Also ob es jetzt ist, du machst nicht Produkte für Mädels und Jungs in andere Formen, einfach so pink und blau irgendwie. Ich meine, es soll halt sich jeder dafür entscheiden, was er halt individuell anspricht.
Und meistens ist ja das Pinke dann sogar noch teurer.
Ja, das ist echt der Wahnsinn, ja. Ich muss mir heute wieder dort erst, wie ich Rasierschaum gekauft habe.
Deswegen kaufe ich immer die Männerprodukte.
Let the hair grow.
Du, jetzt kommen wir zu den persönlichen Fragen.
Ich soll jetzt einen Schluck Wein nehmen.
Bitte. Ja, falls es eh nicht so persönlich ist, du kannst das.
Du kannst, wenn die was triggert, sagst bitte einfach offen, es ist voll okay. Man muss natürlich alles beantworten, was wir da für Fragen stellen. Wir sind einfach auch neugierig, glaube ich, oder?
Ja, und ich glaube.
Shoot, girls, shoot.
Also, wie war es für dich, zum ersten Mal was mit einem Mann zu haben?
Kann ich mich nur sehr gut dran erinnern. Das war, also jetzt so, ohne jetzt zu explizit zu werden, aber das war, und vor allem kann ich mir deswegen gut dran erinnern, weil, also es ist natürlich schon vor dem Outing passiert, logischerweise, aber da mit diesem Outing so viel Selbstakzeptanz einhergegangen ist, habe ich nach dem Outing das erst irgendwie wirklich so empfinden können, wie es sich für mich richtig angefühlt hat. Und das war zum ersten Mal eben dann nachhaltig echt beeindruckend, als ich dann auf einem Date mit einem Typen war, kurz nach meinem Outing, und wir uns dann geküsst haben, und also so zur Verabschiedung oder irgendwie am Abend oder irgendwie haben wir uns halt auf jeden Fall geküsst. Und das war echt richtig aufregend, ja, weil wir haben uns geküsst und dann habe ich während dem Küssen irgendwie so heftig, also mein Körper hat so heftig reagiert einfach, dass ich dann gemerkt habe, so sollte man sich wahrscheinlich fühlen, wenn man einen Menschen küsst. Also das macht einen, dass solche Dinge passieren offensichtlich in einem Körper, wenn man einen Menschen küsst, den man irgendwie anziehend findet oder irgendwie zusätzlich noch sympathisch, attraktiv findet. Das ist dann selber mal so zulassen, eher. Genau, also das war echt interessant, das so zu bemerken, ja. Das war echt total spannend und aufregend und neu. Deswegen kann ich mich noch ganz gut daran erinnern, weil es halt so was Besonderes war, ja.
Ja, das ist voll schön, ich war schon
Nein, es ist so interessant, weil ich denke mir so, diese Fragen würdest du auch, also wenn du das einer Hetero-Person stößt, es ist eigentlich total arg, dass wir diese Fragen stellen, aber es ist wirklich interessant auch, dass du das mal aus einer anderen Perspektive hörst, so der erste Kuss, den du dir erlaubst, so zu fühlen, wie du den halt fühlen solltest eigentlich.
Ja, genau so war es. Und das war echt unvergleichlich.
Ja. Mhm. Und dafür kämpfen wir ja alle, dass sich das einfach, dass wir diese Fragen nicht mehr stellen müssen, sondern dass sie ganz normal sein sollten.
Ich hoffe, irgendwann, ja. Mhm.
Ja, ich glaube, Zila, du wirst übernehmen.
Sorry, ich wollte jetzt nicht zum Heulen bringen.
Frage jetzt einmal, frag, damit Leonie aufhört zum Rennen. Was ist dein Lieblingsfarb zum Beispiel?
Meine Lieblingsfarbe?
Ja.
Ich habe mehrere Lieblingsfarben, ich kann mir leider nicht entscheiden. Irgendwas zwischen grün, grün.
Nicht die Nazi-Farbe.
Nein, also immer zwischen grün, grau, wollte ich sagen, und schwarz.
Ich frage nämlich aus dem Grund, weil ich gerade mein Schlafzimmer neu dekoriere und wir haben nämlich vorher wegen meiner Wohnung gesprochen. Ich habe nämlich tatsächlich so eine Salbei-Farbe an der Wand und ich bin stark.
Du musst es mir danach sofort sagen, ich muss es sehen. Du musst mir da vorstellen und wir müssen
uns Fotos machen. In meinem Schlafzimmer schaut es total crazy aus. Es sind überall so Fleckerlformen. Wenn es wenigstens so schön ist wie Regenbogenfarbe. Nein, Regenbogenfarbe schaffe ich nicht. Es ist wirklich so, da ist was und da ist was und da ist was. Es schaut total irre aus.
Ich bin auch immer überlegen, wenn ich mein Schlafzimmer neu streiche. Aber in keiner der Farben, witzigerweise, die ich gerade genannt habe, sondern in Blau.
Blau ist auch schön. Ja. Ich finde, da schläft man gut. Also habe ich zumindest gehört.
Ich werde es testen und dir berichten.
Dunkelgrün soll auch gut sein oder Rottöne. Rot erinnert an den
Porno.
Gebärmutter. So.
Was an den Bergdoktor?
Nein, Gebärmutter.
Und an die Gebärmutter vom Bergdoktor.
Wow.
That escalated quickly.
Ja, der Wein muss eingeschränkt werden.
Der Wein muss eingeschränkt werden.
Achso, ja, die Sina hört nur das, was sie hören will. Ich sag eingeschränkt.
Werbung. So, hast du jetzt endlich mal Ordnung in das Versicherungschaos gebracht, Sina?
Oh,
gib
mir
ein Update. Oh ja, oh ja. So, jetzt geht's ja wieder los mit dem Thema Reisen und ich habe jetzt für die nächste anstehende Reise eine Reiseversicherung abgeschlossen und ich muss sagen,
smart,
ja. Nur
ja, vor allem in Corona-Zeiten einfach super, wenn man da einfach abgesichert ist.
Absolut und deswegen bin ich jetzt auch begeisterte Clark-Nutzerin, muss ich sagen. Also es bringt definitiv Ordnung ins Versicherungschaos. Mit Clark hat man nämlich alle Versicherungen digital am Smartphone, kann sie managen, hat alles übersichtlich und ohne diese ewigen Papierdinger, weil ich finde nämlich auch, wenn du wegfliegst irgendwie und du musst die ganze Zeit diese Zettel mit haben, super nervig. Anmeldung war extrem einfach, via App oder Website registrieren, angeben, welche Versicherungen man hat. Was ich super gefunden habe, sind auch die Tipps in der Clark-App, wo man zum Beispiel auch sieht, mit welchen Tarifwechseln man Geld sparen könnte. Das taugt mir sehr. Und was ich auch einen großen Pluspunkt finde, ist, die App ist kostenlos und unabhängig von einzelnen Anbietern. Also Clark findet ja auf Basis der individuellen Lebenssituation generell den passenden Tarif mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. Also sollte man sich auf jeden Fall mal zu Gemüte führen.
Und als Goodie schenkt euch Clark einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Einfach bei der Registrierung auf goclark.at oder clark.de oder in der App den Gutscheincode COUCH eingeben. Ihr müsst dafür keine neuen Versicherungen abschließen. Je nachdem, wie viele bestehende Versicherungen ihr in die App eingibt, bekommt ihr bis zu 30 Euro an Amazon-Gutscheinen. Weitere Infos zu der Teilnahmebedingungen findet ihr wie immer in den Shownotes. Also, die Sina schenkt uns da fleißig ein.
Thanks, Queen.
Und du kommst vom Land. Wie reagieren die Leute, wenn du da mit einem Freund auftauchst? Also ich kann mir noch immer vorstellen, also ich meine, ich kann es mir einfach vorstellen, dass in Tirol oder Osttirol ein bisschen anders zugeht als bei uns. Und wie ist das dann, wenn du mit dem Boy nach Hause kommst?
Boy, also ich muss dazu sagen, dass ich erst einen Freund oder beziehungsweise Ex-Freund logischerweise mit nach Hause genommen habe. Mhm. Damals vor ein paar Jahren, weil es war eine längere Beziehung und das war dann safe genug, dass ich ihn mal mitnehmen kann und meinen Eltern oder meine Familie vorstellen kann.
Darf ich fragen, wie lange zusammen warst?
Also mit dem war ich 3 Jahre zusammen.
Okay, und dann hast du
genau, schon, und dann halt irgendwie noch, ich weiß nicht, 1 Jahr, 2 Jahre oder wann auch immer, dann habe ich mal ihn mitgenommen nach Lienz, genau, hat er meine Familie kennengelernt. Schön. Und das war total, also total entspannt eigentlich, dass er meine Familie kennengelernt hat, weil wie gesagt, meine Familie, meine Eltern, meine Schwester sind alle super offen und entspannt und liberal dem gegenüber eingestellt. Das heißt, da haben sich einfach alle nur gefreut, meinen Freund kennenzulernen. Ich glaube, das ist schon auch was Besonderes für sie war, meinen Partner zu sehen, zu kennenzulernen, weil wir haben halt auch dann natürlich bei meiner Mutter dann irgendwie halt in der Wohnung geschlafen und so, was auch natürlich sehr interessant war, mit meinem Partner mal dort wieder zu übernachten. Ansonsten kann ich nichts beurteilen, wie so die Außenwirkung war, wenn wir zum Beispiel durch die Stadt gegangen sind, sind wir vielleicht auch nicht als homosexuelles Paar wahrgenommen worden, weil wir zum Beispiel nicht Händchen gehalten haben. Ich muss jetzt sagen, dass wir das halt, oder dass ich das nicht in Tirol mache, sondern auch teilweise auch in Wien. Mhm.
Gibt es einen Grund?
Ja, natürlich gibt es einen Grund, weil zumindest bei mir ist es so, dass ich dann, wenn ich halt so öffentliche Liebeszuschaustellung mache, dass sie dann, ich habe mit Ex-Partnern darüber geredet, dass sie es auch so machen, dass man immer so ganz bewusst seine Umgebung scannt permanent, okay. Um so potenzielle Gefahren abzuschätzen, so weit es halt auch geht. Was heißt Gefahren, aber halt so irgendwie immer schauen, so, wo man sich halt befindet. Es gibt Ecken oder irgendwie Zeiten oder Momente, wo man irgendwie entspannter ist.
Mitternacht am Schöpfwerk, sicher nicht so entspannt.
Vielleicht eher weniger cool.
Schöpfwerk ist im Übrigen ein Ghetto in Wien. Für alle, die nicht in Wien sind, würde ich nicht hingehen um Mitternacht unbedingt.
Ja, also, es ist immer so ein kleiner, ein kleiner Blick wandert immer durch die Menge von den Leuten. Und dann denke ich mir jedes Mal so, wenn ich irgendein heterosexuelles Pärchen sehe, die irgendwo Händchen haltend rumlaufen oder sich küssen, mitten in der Stadt, mitten in der Fußgängerzone. Ich bin vorhin auf der Milchstraße durch die Gegend gelaufen und dann sind halt so viele Pärchen dort gewesen, die halt alle super frei sein können, wisst ihr, und super irgendwie offen ihre Liebe zeigen können. Und ich finde das dann so unfair und so schade, Voll. Dass das halt mir verwehrt bleibt. Auch, ich meine, natürlich könnte ich sicher mutiger sein vielleicht oder irgendwie dem mehr entgegenwirken, indem ich das offener zeige. Aber wenn ich mich noch nicht wohl genug fühle, das permanent zu tun, finde ich das teilweise auch zu anstrengend, weil es mich ermüdet, permanent mit überwinden zu müssen. Und ich finde das anstrengend. Und das ist natürlich auch schon aufgrund dessen, weil ich in manchen Momenten nicht dran gedacht habe, dass was passieren kann, Dinge passiert.
Wirklich? Ja. Oh Gott. Ja. Also das ist ein Aufruf an die Gesellschaft. Leute, wir müssen uns wirklich am Riemen reißen und definitiv an uns allen arbeiten, weil ich finde, das kann kein Zustand bleiben, sowas.
Ja, definitiv nicht. Und das soll jetzt Gott kein so ein großer Downer werden, Leonie Holt wieder, tut mir leid. aber deswegen finde ich halt solche Dinge wie... Deswegen finde ich halt solche Dinge wie Gay-Events oder LGBTQIA+, queere Events so wichtig, so Safe Spaces und Safe Places für die Community so wichtig, dass man sich halt dort einfach wohl und sicher fühlen kann. Und ich finde, das halt, Wien gibt so viel her und es gibt irgendwie gefühlt in normalen Zeiten an jedem Wochenende, wir sehen uns auch permanent an, auf jeder Party, jedes Wochenende gefühlt 3-4 Partys, wo man hingehen kann, irgendwelche Events, Community-Dinge.
War das jetzt im Zuge der Corona-Krise schon so ein Einschnitt da für die Community dann
eigentlich,
oder? Definitiv,
ja, weil einfach nichts mehr passiert ist. Gar auch mehr. Für die queere Community nichts mehr passiert ist. Und es war dann schon auch schwierig, sich einfach untereinander zu treffen. Mhm. Und für die Community natürlich auch schwierig, ja, sichtbar zu bleiben, sage ich jetzt mal, voll. Generell. Mhm. Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht auch für Personen, die sich noch nicht gefunden haben, die ja noch mit ihrer Sexualität oder Identität strugglen, jetzt natürlich sich noch schwerer getan haben, weil für die natürlich ist es wahrscheinlich noch wichtiger, diese Orte und Events zu besuchen, um sich mit sich selber irgendwie, um sich selber besser kennenzulernen. Und da das jetzt seit einem Jahr ausgefallen ist, ist es sicher auch noch schwieriger.
Eineinhalb Jahre. Du bist 16, 17 gewesen und du hast ja als 16-, 17-Jähriger entdeckst du gerade deine Sexualität und du hast diese Places vielleicht gar nicht, wo du dich vielleicht finden könntest. Ich meine, alle, die in Wien sind, haben vielleicht mehr die Möglichkeit, sich da mehr zu finden als am Land, weil es diese Safe Places halt gibt oder die Communities gibt und dann hast du gar nicht die Möglichkeit, in diese Orte zu kommen. Ich finde das schon krass. Also, ich vorhin schon wieder geweint habe, es tut mir einfach so weh, wenn ich mir denke, so, ich könnte einfach meinen Freund, ich habe das nie darüber nachdenken müssen. Vielleicht habe ich es in manchen Situationen einfach nicht gemacht, wenn ich in einem Land war, wo es unangebrachter gewesen wäre, wie zum Beispiel, ich war in Nordafrika, da habe ich das auch nicht gemacht. Also keine öffentliche Zuneigung.
Ich weiß, wenn man das versteht, man dass nicht alles, was bei uns so alles kann ich jeden Tag machen, ist für mich voll normal, dass ich es mache, dass das nicht einfach überall geht. Das ist, also ich finde, da erlebt man eigentlich erst einmal so als weiße Cis-Frau dann auch diese Einschränkungen und wie überwältigend das Gefühl ist, dass du dann vielleicht deine Haare verstecken musst oder so, je nachdem, wo du halt bist.
Ja.
Also das ist schon interessant.
Ist natürlich auch nochmal ein anderes Level quasi, weil dich das natürlich nicht auf eure Sexualität
voll.
Natürlich
voll.
Das ist natürlich noch was anderes. Klar, es ist immer noch irgendwie total schade und es ist furchtbar, aber es ist halt natürlich noch was anderes, wenn man
Sexualität halt und vor allem, weil es halt in einem modernen Land passiert. Also ich meine, wenn du in Österreich drüber nachdenken musst, und auch in Deutschland wahrscheinlich, wann du wo Händchen hältst und wo du wann wen küsst und dann damit konfrontiert werden würdest mit Aussagen. Und ich verstehe dich absolut. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe das, dass du nicht den Bock hast, dem ständig dich auszusetzen, weil man hat nicht die Kraft, die Energie. Manchmal geht man einfach raus und will einfach in Ruhe gelassen werden und da will man nicht mit sowas auch noch ankämpfen.
Ich denke mir dann immer, mich macht das auch total betroffen. Also ich finde, dass das, weil du vorher gesagt hast, Downer ist so, wir sollen ja nicht den Happy Baby Podcast machen, wo man irgendwie Dinge darstellen, die so nicht sind. Ich meine, die Situation ist momentan einfach so. Und ich frage mich dann schon, wie vielen Menschen meinem Alltag begegnen, die sich das nicht trauen. Das ist schon bedrückend.
Definitiv,
für mich.
Ja.
Ja, aber findest du, dass die Szene in Wien, also ich meine, weil eine Frage, hast du dich in einer Stadt, in einem Land freier gefühlt als in Wien? Weil zum Beispiel Berlin oder so, ist das halt noch ein bisschen offener. Hättest du da mehr die Möglichkeit für dich selber? Oder ist es halt, sagst du, wie ist das so?
Ja, ich war schon oft in Berlin.
Nicht anders.
Es ist schon auch sehr liberal, logischerweise. Und vielleicht auch, ich habe jetzt nur so Getaway-Urlaubs-Momente von dort. Und die waren alle super entspannt und super offen. Und logischerweise, weil man sich halt auch in dieser Bubble dort auch aufhält. Weil alle meine Freunde und Freundinnen auch in der Bubble sind. Deswegen ist es schon sehr, sehr ähnlich wie in Wien. Aber in Wien fühle ich mich halt in der Community, in der Bubble halt trotzdem auch sehr, sehr wohl. Mhm. Auch wenn sie natürlich innerhalb auch seine Schwierigkeiten aufweist quasi.
Ja, wie ist das eigentlich so das Dating-Game in Wien? Oder halt generell? Wie würdest du das Dating-Game sagen?
Prinzipiell funktioniert es eigentlich ganz gut.
Jetzt kommen wir zu den Hot Stuff.
Ja, also, ja, sowohl online als auch offline passt es, also funktioniert es ganz gut irgendwie, also zumindest für mich. Ich kann jetzt irgendwie zum Glück natürlich kurz mal auf Klopfholz klopfen. sagen, dass ihr jetzt keine Schwierigkeiten gehabt habt zu daten.
Mhm.
Offline natürlich so, wenn man in normalen Zeiten auf irgendwelchen Events, Partys, irgendwelche Menschen, Männer kennenlernen kann, funktioniert das ganz gut, je nachdem, wonach man halt sucht, sagen wir jetzt mal. Und natürlich gibt es dann den großen Bereich des Online-Datings, wo es ja auch entsprechende Apps gibt, zum Beispiel Grindr oder Geromi oder Tinder oder whatever.
Tinder, stimmt.
Ist eigentlich, Verständnisfrage, ist eigentlich Tinder Abspaltung oder beziehungsweise das Konzept von Grindr damals übernommen worden? Weil ich habe das mal gehört. Dass das irgendwie von Grindr eigentlich abgekupfert worden ist mit diesem Swiping. Müsst ihr die nochmal nachschauen, das würde mich nämlich interessieren.
Ich glaube, ich habe auch das Gefühl, dass es Grindr vorher gegeben haben.
Ja, Grindr war vorher. Also ich weiß es.
Aber ist das Konzept ähnlich so mit Swipen oder Liken oder so?
Swipen tut man auf Grindr nicht.
Aber du schaust durch und schaust, wer in deiner Umgebung ist.
Ah, okay. Genau, es ist auch messagen. So quasi lokal gebundene, eigentlich lokal gebundene
App. Aber ich war ja jetzt auf Grindr.
Du warst auf Grindr?
Natürlich. Und, ein bisschen nur, nicht, dass man mich mag.
Leonie war zero matches. Oh nein.
Gemeldet, blockiert.
Rausgefischt worden.
Ja, du warst so ein Catfish, oder?
Ein urhottes Profilbild. Tja, ich war ja auf Grindr und habe ein bisschen Codewörter aufgeschnappt. Weil was mir extrem stark aufgefallen ist, was ich jetzt wirklich mal anmerken muss, was mir nicht gefallen hat, und da muss ich jetzt mal wirklich ein bisschen schimpfen, das war fast, also es gibt es ja auf Tinder ja auch bei den sozusagen Heterosexuellen, so dieses, das will ich nicht, das will ich nicht, das will ich nicht.
Ja, das habe ich auch schon gehört, dass das sehr...
No, warte, was habe ich gehabt? No Asian, no... Und jetzt kommen die lustigen Namen. Otter, Bear und Twinks. Kennst du diese ganzen Codewörter?
Also die du jetzt gerade erwähnt hast, kenne ich natürlich schon, weil es einfach so die Gay-Lingo ist, die wir halt auch verwenden oder die wir halt logischerweise auch im Begriff ist, klar. Aber das, was du vorher angesprochen hast mit dem No Asian, whatever, das ist natürlich auch ein großer, leider, Bestandteil der Gay-Community oder der Online-Dating-Community, Gay-Community, whatever, dass da oft steht so No Fats, No Femmes, No Asians, dass man halt wirklich kategorisch ausschließt im Vorhinein, dass man in dem Fall entsprechende Personengruppen nicht daten will. Und das finde ich halt recht problematisch.
Woher kommt das, glaubst du? Das ist so deine Theorie?
Woher das kommt? Das kommt einfach aus einer, also ich kann jetzt nicht für diese Community sprechen, aber ich glaube, das einfach von einer so einer, keine Ahnung, internalisierten Unsicherheit herauskommt, dass man sich halt darüber identifiziert, wen man an seiner Seite hat. Und dass man halt wenig Weitblick hat und einfach sich prinzipiell davor verschließt, Leute kennenzulernen, die nicht irgendeinem Ideal entsprechen. Die Gay-Community ist leider auch sehr oberflächlich und leider auch sehr, du musst super maskulin sein und du musst super viel Muskeln haben und so, dass du irgendwie...
Ist schon wichtig, oder?
Also
die Schublade gibt es auf jeden Fall. Schublade gibt es
definitiv, ja. Und das fällt natürlich dann online auf Online-Dating-Profilen, aber auch auf Events, zum Beispiel auf Partys zum Beispiel. Also, jetzt auch, ja. Echt? Ja, schon. Also wenn man nicht einem Klischee entspricht,
also nicht
dann wird man auch...
schön sozusagen
genau, ist, dann wird man auch ein bisschen von oben besuchten, so recht, so ein bisschen abschätzend angestarrt. Ist mir und all meinen Friends auch schon passiert.
Ich kann mir auch vorstellen, People of Color ist auch schwierig wahrscheinlich.
Ja, genau. Ja. Also ich habe auch schon von Black Friends gehört, die massive Probleme haben, auch innerhalb der Community, weil natürlich gibt es überall Diskriminierung auch innerhalb, man möchte es eigentlich nicht meinen, das ist es eben halt innerhalb einer marginalisierten Gruppe, wie wir als queere Männer oder als generell, ich kann jetzt nur von schwulen Männern reden, weil die komplette Szene kann ich jetzt auch nicht irgendwie beurteilen, aber innerhalb unserer Gay-Bubble gibt es natürlich auch unschöne Seiten. Ja. Aber die gibt es ja überall. Also die gibt es ja auch in einer...
Im Online-Dating
überall, ist das Gleiche. Ich reg mich ja darüber jedes Mal auf, wenn das zum Beispiel auf jeglicher Plattformen, wenn da steht, ich will das nicht, ich will das nicht, ich will das nicht und die Frau soll dünn, blond und was weiß ich sein, dann denke ich mir so, warum kannst du nicht einfach das erswipen oder ermatchen, was du dir erträumst? Du musst nicht automatisch in deiner Biografie etwas so Negatives stehen haben.
Das ist so beleidigend für andere. Ja.
Beleidigen kann, weil nur weil du nicht auf, ich weiß nicht, die, keine Ahnung, 90, 60, 90 Tante steht, also wenn du auf die stehst, ja gut, ist ja dein Geschmack, ist ja auch vollkommen okay. Aber warum musst du Frauen, die zum Beispiel, oder auch Männer jetzt,
Menschen,
halt da rausgrenzen. Ich meine, Männer sind wahrscheinlich nicht 90, 60, 90, aber...
auch wenn sie es sind, ist voll okay.
Ja,
ist
voll schön. Also weil genau das, was du sagst. So. Ja. Und ich finde, Leute, die das machen, die reden sich halt immer auf diese Typfrage raus. Weißt du, so, Entschuldigung, das ist halt mein Typ, aber ganz ehrlich...
Du kannst halt weiter swipen.
Ja, sag weiter. Oder gib halt wenigstens anderen Menschen...
Haben alle nicht Bambi gesehen. Wenn you don't have something nice to say, don't say it at all.
Ja. Zum Beispiel. Also gib halt anderen Leuten nicht das Gefühl, dass sie halt irgendwie weniger wert sind, indem sie halt sowas lesen müssen. Also niemand denkt halt da weit genug, glaube ich. Ja. Wenn du irgendwie diesen Ausklammerungen entsprichst und das liest, dann das macht ja nie was Gutes mit dir. Und das finde ich halt im Vorhinein ganz, ganz problematisch.
Ich glaube, dass das echt so generelles Thema einfach der Dating-Welt ist, weil man glaubt jetzt, man filtert alles raus irgendwie. So, du gibst bei Amazon einen Filter ein, ich möchte nur 50 Euro eingeben und das mache ich so am Tinder-Profil zum Beispiel. Ja. Also ich glaube, dass die Leute, ich weiß nicht, ob da immer so eine böse Absicht dahinter steckt, aber es löst natürlich wahnsinnig viele negative Gefühle bei sämtlichen Menschen aus, die halt nicht auf dieses Raster drauf passen. Das ist halt wirklich aber ein Problem.
Vielleicht denken die Leute nicht nach, dass es halt negativ ist, aber ich muss dir ehrlich sagen, wo ist die Höflichkeit und der Respekt voll geblieben?
Ja.
Weil ich gehe ja auch nicht in eine Bar und wenn mich jemand anspricht, sage ich, nein, du entsprichst nicht meinem Typ, sondern sag, hey du, sorry, ich habe kein Interesse,
ja,
sondern bin einfach nett und höflich und nicht einfach ein Respekt.
Ja, ich finde generell, dass man als Gesellschaft sich generell wirklich so Höflichkeit, gelegentlich mal am Mensch die Tür aufzuhalten, den man nicht kennt, den man vielleicht auch nicht super attraktiv findet, das wird schon mal viel verbessern, glaube ich, in unserer Welt.
Generell Freundlichkeit, ich finde das immer so schwierig, weil die Leute zum Beispiel jetzt durch die ganze Corona-Lockdown-Sache, habe ich halt gemerkt, durch diese Maske ist extrem viel Kälte voll zwischen den Leuten entstanden.
Weil so viel Mimik fehlt.
Ich versuche extremst nett, so zum Beispiel, das klingt jetzt voll blöd, aber zum Beispiel im Supermarkt zu sein, extremst höflich zu sein.
Ja.
Sehr viel mehr zu sagen, so ich wünsche einen wunderschönen Tag, ich wünsche ein schönes Wochenende, ich wünsche einen schönen Feierabend, wenn es halt gegen die Ende geht. Weil ich mir denke, sie sieht mein Gesicht nicht oder er und sie, diese Person muss halt irgendwo spüren, dass sie gesehen wird, dass sie da ist, dass ich sie wertschätze,
voll,
weil sie einen Beitrag in unserer Gesellschaft hat, der nicht gesehen wird. Und ich finde, bei Dating fühle ich mich halt auch so, dass ich das Gefühl habe, klar gibt es Männer auf Tinder und Bumble und Co. en masse, die mir meinem Beuteschema unter Anführungszeichen nicht entsprechen, aber den muss ich ja doch nicht jedem mitteilen. Was ist denn das für ein
Hast du nicht in deinem Dating-Profil steht, keine kleinen Penisse bitte? Ich habe es nämlich schon mal gehört, dass du das anscheinend hast.
Ach so, aha, Dick-Shaming oder was? Okay, so.
Body-Shaming, it's my thing. Nein,
ich finde, es gibt so einen guten Mittelweg zwischen zu sagen, das ist einfach meine persönliche Meinung und das sage ich einfach
pleasure
nicht, weil es einfach beleidigend ist und ich kommuniziere das halt anders.
In meinem Dating-Profil steht nur, und zwar ausschließlich Sachen, die ich mag, im Sinne von, ich stehe auf Bob Dylan, ich mag Festivals, ich liebe Spaziergehen in Corona-Zeiten und außerhalb von Corona-Zeiten. Ich habe versucht, meine Hobbys zu zeigen und nicht zu sagen, du musst so
sagen. Es wäre so einfach.
Ja.
Weil
ja,
einfach nur sagen, auf was man selber, was man gerne macht, dann kommen ja eh automatisch nur die Leute. Wenn du schreibst, dass du fünfmal die Woche Sport machen gehst, wird sich wahrscheinlich jemand auch dafür interessieren, der fünfmal die Woche Sport
voll
machen geht.
Ja, also ich finde so dieses Matchmaking ist ja eigentlich, wäre eigentlich einfach, indem man halt sagt, ich bin so, ich bin das.
Und dann
und wenn du das magst, do
it. Was mir gerade einfällt, vielleicht macht es aber noch einen Unterschied, was da drin steht, wonach man halt auch sucht. Gell?
Mhm.
Wenn du jetzt wirklich nach einer Beziehung suchst, dann wirst du natürlich jemanden finden, der dich so schnell wie möglich kennenlernt und es auch gut findet, was du bist, wie du bist. So, deswegen macht es natürlich Sinn, so etwas über sich so reinzuschreiben. Wenn du jetzt zum Beispiel auf etwas aus bist, also nur eine schöne Nummer aus bist oder nur auf Sex aus bist,
stimmt,
dann vielleicht ergibt es mehr Sinn, etwas
Oberflächlicheres
reinzuschreiben und nur reinzuschreiben, wonach man jetzt wirklich in dem Moment sucht. Ich meine, abgesehen davon, dass ich das niemals in Schutz nehmen möchte, dass diese diskriminierenden Sachen da stehen. Aber dass man dann halt immer darauf oder davon ausgehen oder das abschätzen muss, quasi von außen, was die andere Person jetzt vielleicht auch sucht.
Mhm.
Aber wie ist das? Also es gibt ja schon noch ein bisschen das Vorurteil, so ja, weil schwule Männer stehen nur auf Sex und da geht es um schnellen Sex. Ist, weil du jetzt auch das angesprochen hast, dass wenn man halt diese schnelle Nummer sucht, dass man sagt, auf was man steht und das vielleicht dann auch eher bekommt. Hast du das Gefühl, dass sich da was verändert in der Szene? Hast du das Gefühl, dass es sich überhaupt was tut oder ob das dieses Vorurteil einen wahren Kern hat?
Ich habe das Vorurteil hat definitiv einen wahren Kern.
Männer auf einen Haufen, es geht nur um Sex.
Nein, das hat einen wahren Kern, so. Der Kern ist zwar sehr groß. also prinzipiell muss man dazu sagen, dass es natürlich verschiedenste Apps gibt für verschiedenste quasi Ziele. Wenn man halt irgendwie prinzipiell eher auf Sex aus ist, dann gibt es halt entsprechende Apps.
War ich auf der richtigen App?
Du warst auf jeden Fall auf der App, wo man nach Sex aus ist quasi.
Ach, deswegen war das so stark dort.
Auf Grindr ist halt eine Sex-App, also eine App für schnellen Sex quasi.
Mhm. Ah ja, und super, dass ich da drauf war.
Genau,
vielleicht
also
geht da nochmal drauf.
Je nachdem, was man halt sucht, finde. Wenn man halt irgendwie auf was Ernsthafteres aus ist, dann kann man sich ja woanders anmelden und das auch
magst
so
du Tipps
angeben.
Geben?
Ich war auf Grindr und auf Tinder und mal zwischendrin mal auf irgendwelchen anderen Apps, wie zum Beispiel Lavoo, glaube ich mal.
Mhm. Aber was fandest du das Beste jetzt
für dich? Und so? Für mich hat es meistens auf Tinder am besten immer funktioniert. Also okay, cool. Ich habe dann auch verschiedenste Dinge halt auf Tinder gesucht und ich habe das, das ging jetzt unangenehm, wenn ich sage, wir haben halt alles gekriegt, was ihr halt wollt, weil es irgendwie funktioniert hat. Und ich finde halt, wenn man ehrlich ist und wenn man offen ist und wenn man irgendwie empathisch und sympathisch ist, dann funktioniert es auch meistens. Ich finde halt, die offene Kommunikation ist halt am wichtigsten und halt auch direkt sagen, wenn was passt und wenn was nicht passt. So. Und muss halt dir im Klaren sein, was du suchst und was du willst. Und mit dem Wissen dahin, dort auf die Apps zu gehen, ist wichtig, glaube ich.
Okay. Und also das heißt, man sollte sich nicht blauäugig irgendwo anmelden und sie denken, auf Grindr finde ich jetzt die große Liebe. Okay.
Genau. Und aber auch nicht auf Tinder oder auch nicht irgendwo anders, weil ich finde generell so mit irgendwelchen Erwartungen an solche Dinge ranzugehen, ans Daten generell, sei es online oder offline, finde ich halt irgendwie kontraproduktiv. Weil aber
es ist total interessant, wie zwischen diese Plattformen, wie man da teilweise eigentlich schon Unterschied macht. Da findest du das? Also ich meine jetzt so in der,
schon, ja.
Ich weiß nicht, wie relevant zum Beispiel sowas wie Parship für die Gay-Community ist oder
E-Darling
oder keine Ahnung. Nicht. Eigentlich nicht, oder? Oder ist es eine Altersfrage? Weil ich finde, wir kennen eigentlich auch keinen auf Parship, oder so?
Ja. Also kennst du ja, Freunde von mir verwendet Parship oder hat Parship kurz verwendet. That's it, aber
Sugar Daddy kann ich da abgreifen vielleicht noch.
Ja, du jetzt.
Nein, aber die Mutter von der Freundin ist auf Parship. Also das weiß ich, dass sie sich jetzt anmeldet, weil sie...
Ich glaube, das ist immer so
der... Ja, aber eine ältere
Person. Ja, eh. Deswegen, also ich
glaube, es ist echt so der Unterschied, wenn du vielleicht Geld für Plattformen zahlst, dass du vielleicht Frauen da wirklich...
Männer zahlen nur.
Echt? Für Parship, also ich kenne zwei Personen, die auf Parship sind. Ältere Generationen, die zu einer Ladies.
Echt? Ladies.
Ja, dann hatte ich da vielleicht mein Sonderangebot reingeschnappt.
Aber es ist voll, ich finde es voll faszinierend, wie sie das ein bisschen so unterscheidet. Aber deswegen ist wirklich gut auch der Tipp, finde ich, dass man sie vielleicht mal vorher anschaut, was man ungefähr zu erwarten hat. Wahrscheinlich ist das echte Leben bringt immer die besten Überraschungen, aber...
Man kann es irgendwie eh nie wirklich planen. Ja. Aber Leonie, wir suchen uns auf jeden Fall einen Sugar Daddy.
Okay. I need that.
I need the money, honey.
Der Mai war expensive.
Der Mai war expensive.
Ich war auf Urlaub. Ich habe mir ganz viele Nägel gegönnt. Also meine Nägel
Designs. Ja, sehr schön. Schöne Rainbow Nails.
Ja, voll schön.
Ja. Du, unser Lifestyle ist expensive.
Es ist expensive.
Nehmen wir mal einen Schluck von meinen 3 Euro Wein.
Ich hätte nichts gegen einen Sugar Daddy. Ich finde es Mauern, okay? Sucht Zauern für mich, aber der muss halt mit meinem Freund irgendwie kompatibel sein, weil sonst...
Du meinst so ein asexueller Sugar Daddy?
Ja, genau.
Okay. Jetzt nochmal zu der nicht so schönen Frage. Und ich fange wahrscheinlich wieder an zu warnen. Aber hast du schon mal Diskriminierung erlebt? Und wenn ja, in welchem Umfeld? Weil ich habe ein bisschen recherchiert und es stand halt, weil wir halt auch wegen den Zahlen, wegen den Ländern nachgelesen haben, ja, es gibt halt die Verfolgung und die Strafe dafür überhaupt, aber Arbeitsmarkt, Wohnungsmarkt etc. Hast du da oder ist es im Umfeld passiert?
Mhm. Ja,
vielleicht kannst du ein bisschen was erzählen.
Wohnungsmarkt nicht, weil ich habe als Single immer nur Wohnungen gesucht. Das war,
ja.
Also ich wohne ja auch alleine.
Ja.
Das war damals, ich habe vor zwei Jahren umgezogen, war damals kein Thema. Arbeitsmarkt auch nicht, weil ich, wie gesagt, bei... in der Medienbranche arbeite und ich habe das Gefühl, also könnt ihr mir sicher irgendwie Gefühl beipflichten, wieder? Dass das einfach super, was?
Dass das irgendwie jeder akzeptiert.
Ja, das ist einfach
ich kein... Ich glaube, jeder nicht, muss ich tatsächlich dagegen kontern, aber ich glaube, dass man sich da schon seine Verbündeten, also seine Allies suchen kann, wo man
Safe Space hat. Aber es ist zumindest ein offenerer Space als, sagen wir mal, andere Branchen.
Ich glaube, es ist tatsächlich oft so, dass du es den Leuten eher ankreiden kannst, wenn sie nicht offen sind. Ich glaube, dass du da eben, das habe ich auch vorher gemeint mit dem, dass du wirklich die Leute eigentlich... jobmäßig echt negativ auch reinreiten kannst, wenn sie gegen gewisse Lebensweisen wettern oder gegen gewisse Hautfarben wettern und so. Ich finde, da kannst du, ich meine, das ist natürlich ein Wahnsinn, ich habe schon das Gefühl, dass man in diesen Branchen, in denen wir zwei jetzt auch tätig sind und die Leonie natürlich auch als Influencerin, also Medienbranche generell, dass man da schon eher so die Political Correctness Card spielen kann. Und ich finde, das ist halt auch eine so traurige Debatte, dass man immer so dieses, ja, muss jetzt immer alles politisch korrekt sein. Also ich finde, es ist ein absolutes Muss, sie diesen Dingen anzupassen und halt auch diesen Diskussionen zuzuhören.
Ja.
Und das also einfach zu sagen, dann wieder, ja, das ist, darf man das jetzt auch nicht mehr sagen, das ist mein Hasssatz. Das ist mein Hasssatz seit vielen Jahren. Und ich denke mir immer, sobald es eine Gruppe Menschen gibt, die das verletzt oder die das ärgert oder stört und du irgendwas damit provozierst, don't do it. Es ist so einfach.
Das ist so einfach.
Wir müssen ja auch lernen. Also ich rede jetzt mal von mir als weiße Cis-Frau. Ich finde, ich finde es voll gut.
Michi, magst du einen Wein?
Gerne. Schon wieder leer. Es ist so schnell leer immer bei mir. Kleine Gläser. Danke, dass du das jetzt sagst. Das ist ein riesengroß.
Wir haben Trüger hier ständig. Nein, aber ich finde, als weiße Cis-Frau, manchmal bin ich mir meine gewisse Sachen nicht so bewusst und ich kenne mich nicht aus. Oder zum Beispiel jemand erklärt, muss mir was Neues erklären, was zum Beispiel Genderfluid etc. bedeutet. Es gibt ja verschiedene Sachen, die man sich halt noch nicht so dessen bewusst ist, weil es ja auch nicht in der eigenen Realität stattfindet. Und ich finde, nichts ist schlimmer, als vor dem dann die Augen zu verschließen und zu sagen, okay, ist nicht in meiner Realität, deswegen muss ich es nicht hören, deswegen muss ich es wissen. Zum Beispiel, wenn mich jemand darauf hinweist, hey, das finde ich irgendwie verletzend, wenn du das sagst, oder das bedeutet das, oder ich möchte nicht mit welchem Pronomen ich angesprochen werde, ist nicht he, him, she, her, sondern they, them, und das ist im Deutschen halt schwieriger, dann finde ich das wichtig zu lernen, und nichts ist wichtiger, als da den Austausch zu haben und zu reden und vor allem für uns zuzuhören.
Voll.
Zuzuhören und einfach mal zu hören, was ist die Story. Also deswegen.
Ja, und auch vor allem, dass sie diese Sprache auch weiterentwickeln darf. Ich finde, so das fängt beim Thema Gendern an und geht über alle möglichen.
Ja, wir sprechen auch nicht mehr Altdeutsch aus dem Mittelalter. Also ganz ehrlich, reißt es euch mal ein bisschen zusammen. Ja. Auch das Denglisch. Sorry to say. Aber es wird sich halt so weit entwickeln, dass in gewissen Sprachgebrauch einfach das Englische mit reinfließt. Und es wird sich immer entwickeln. Und in 200 Jahren werden die Leute auch nicht mehr das Deutsch reden, was wir heute
kennen. Aber es ist so interessant, wenn man merkt, dann wirklich, wie sensibel wirklich vermeintlich unwichtige Dinge, wie viel Sensibilität die auch erzeugen können, dass sie andere Menschen, die jetzt nicht so diesem ganzen Klischee entsprechen, so dieses Mutter-Vater-Kind-Ding, dass sie einfach alle abgeholt fühlen. Und da ist halt Sprache ein wahnsinnig wichtiges Tool dafür. Mhm. Also von Ausdrucksformen, Kleidung, Schminke, Haare etc. über Sprach natürlich, das ist extrem wichtig. Und ich finde, dass das auch so, also man muss sich da, ich habe jetzt zum Beispiel, letztes klassisches Beispiel, habe jetzt zum Beispiel einen Artikel über Rassismus eben auch geschrieben, so ein Jahr nach Black Lives Matter, eben der Demo in Österreich. Und also wie Amnesty International eben empfiehlt, wie man zum Beispiel schwarze Menschen, weiße Menschen schreibt und dass man eben schwarz und weiß eben groß schreibt.
Genau.
Und ich finde, das ist also so, ich habe mir gedacht, okay, wie mache ich das jetzt am besten? Und dann natürlich, du liest halt gewisse Dinge im Internet und denkst, okay, vielleicht die eine Person, für die ist das okay, für die andere Person ist das okay. Aber was ist so die allgemeine Empfehlung? Du musst halt up to date bleiben. So, das ist wie mit der neuen deutschen Rechtschreibung. Du schaust einfach, wie schreibt man das jetzt eigentlich? Und es ist nichts dabei.
Sie und du darfst auch Fehler machen, aber dann lass dich halt auch ausbessern.
Eben, ja, das ist, glaube ich, auch was, was sie viele Leute eben auch nicht gefallen lassen, dann zu hören, so, hey, das sagt man eigentlich nicht mehr, oder das ist jetzt irgendwie nicht mehr up to date, wie
das
du denkst,
ja
oder wie
okay.
du.
Voll, ja, das voll. Ist ja auch das Schöne, wir wachsen ja alle miteinander.
Ja.
Aber wollen wir kurz zur Diskriminierungsfrage zurückkommen, weil das würde ich noch gerne.
Also, leider ist es mir natürlich auch passiert. Mhm. Ich kann jetzt mal drei Beispiele nennen. Also, mal eher im kleinen Rahmen oder eine im größeren Rahmen. Also ein Beispiel war, dass ich habe mit einem meiner Ex-Freunde habe ich mir mal irgendwie irgendwo auf der Straße mal umarmt oder halt wir haben uns verabschiedet und dann haben wir uns halt relativ lang umarmt. Dann ist irgendjemand vorbeikommen, hat irgendjemand so, ja, das ist aber ganz schön lange Umarmung für zwei Männer und so. Also das war natürlich prinzipiell eher eine Kleinigkeit, aber trotzdem war so,
man merkt es.
Ja.
Warum affected ihn das überhaupt, ja. Dann war ein
Wieso
anderes Beispiel.
Sagen?
Ja, come on, oder? Ja,
würde
ja,
auch gut. Nicht zu einem Hetero
passen. Man überhaupt, ich muss einmal sagen, dass diese Schranke von ich denke mal was, meinen Mund verlässt, finde ich immer faszinierend bei Menschen.
Ganz seltsam, ja. Ein anderes Beispiel war, als ich mal mit einem meiner Ex-Freunde irgendwo auf einer Rolltreppe gestanden bin und wir haben uns nicht mal irgendwie zärtlich irgendwie geküsst oder so, sondern wir haben, glaube ich, jeweils unsere Hände auf dem jeweils anderen Rücken gehabt und haben so gestreichelt, so die Hand so nach oben und unten getan. Mhm. Und hinter uns ist so eine ältere Person runtergefahren auf der Rolltreppe und hat dann, als wir dann die Rolltreppe verlassen haben, relativ zeitgleich zu mir oder zu uns gesagt so, ja, das macht es aber daheim, aber nicht in der Öffentlichkeit.
Wahnsinn.
Und dann habe ich halt, in solchen Momenten halt irgendwie spontan immer irgendwie was kontern und dann meinte so, ja, irgendwie, ja, wie kann man im Jahr 2020, das war letztes Jahr, gute Frau, alte Frau. Und dann hat mir damals der Ex gesagt, ja, lass einfach und dann lass sie weitergehen. Und dann hat sie ihm noch irgendwas im Vorbeigehen Blödes gesagt. Und das Negativste, was ich erfahren habe, war auch mit dem damaligen Freund, also Ex-Freund von mir, da sind wir mal Hand in Hand durch Wien gegangen. ironischerweise über die Friedensbrücke.
Oh Gott.
Und dann sind wir halt Hand in Hand über die Friedensbrücke halt spaziert. Das ist eine Brücke im 20. Also Grenze 2020, glaube ich. Also eigentlich, ja, mitten in Wien quasi, ja.
Gute Gegend. Ziemlich teuer beim 9. drüben.
Ja, also Hand in Hand über die Brücke spaziert und haben halt einfach, keine Ahnung, unser best gay life gelived. Und dann ist halt da eine Person uns entgegengekommen und hat uns so gesehen und hat, ich glaube, sie hat scheiß Schwuchteln oder scheiß Schwule gerufen, aber nicht nur, dass es dabei geblieben ist, sondern sie hat uns auch angespuckt. Genau. Und also sie hat uns einfach angespuckt im Vorbeigehen und die hat halt dann halt logischerweise Speichel auf meiner Jacke gehabt. Und die waren halt super, oder wir beide waren so perplex, dass das gerade passiert ist, dass sie mir dann halt so, also wir sind beide so im Schock so stehen geblieben und haben so sie nachgeschaut oder der Person nachgeschaut und ich wollte noch irgendwas sagen, aber wir sind dann irgendwie die Worte weggeblieben, weil ich nicht so schnell irgendwie eloquent genug reagiert habe. Dann, weißt du, das war halt dieser feige Moment von, die Person geht bei uns vorbei, spuckt uns an und geht weiter und verpisst sich
wie
wieder.
Wie arg ist das? Wie muss man drauf sein?
Also ich meine,
wie muss
jeder
man da drauf sein? Ich verstehe es.
Ich verstehe. Also ich war halt, ich denke mal so, wir haben niemanden was getan, weißt du? Wir sind einfach Hand in Hand nur spaziert am Gehsteig so und auf einmal schreit uns jemand an und spuckt uns an so. So, das war total furchtbar natürlich.
Ich finde, das ist ja, also Opfer sagt man nicht, aber du bist ein Betroffener von Gewalt, finde ich. Weil ich finde, es ist verbale Gewalt natürlich auch. Und Anspucken ist sowieso Beleidigung an sich. Krass. Und ich finde, also ich verstehe, ich kann sowas in keinster Weise nachvollziehen. Ich kann keine einzige Ausrede oder sonst irgendwas. Ich finde, man denkt ja dann oft so, vielleicht war die Person nicht ganz bei sich oder hat irgendwie psychische Erkrankungen. Aber ich glaube wirklich, dass
also,
das einfach
keine
so
Ahnung. Ich mein, ist. Come on, also ich denke mal, ich habe dann da lang über, ja, oder wir haben damals ganz lange über dieses Erlebnis geredet und
das verfolgt auch dann ja selber dann
damit
wieder,
da irgendwie reflektiert und ich habe dann auch gedacht, ganz ehrlich, am Ende des Tages habe ich da einfach nur fucking Mitleid mit dieser Person, die einfach davon, von so was getriggert ist in ihrem Alltag und dann denke ich mal so, wie geht die Person bitte durch den Alltag, also ein Armutszeugnis für diese traurige Existenz.
Ja, voll.
Weil das ist halt so, ich finde es halt so schmerzhaft, das zu hören und ich heule ja schon wieder, aber ich finde das so schlimm, ich mir denke so, warum muss das so sein, warum muss irgendwer da draußen sowas erleben, das ist, ich finde Liebe und Händchen halten ist eines der schönsten Dinge mit einer Person, die man wirklich gern hat. Warum muss das jemand anderer kaputt machen? Es ist wirklich, wie du sagst, es ist traurig und ein Arbeitszeugnis für die Person, die es getan hat. Aber es ist so schade, dass das in unserer, und Österreich ist ein sogenanntes erste Weltland und wir sind super modern und alles ist so Sozialstaat und so weiter. Und dann passiert sowas noch immer. Mhm. Ich meine, da muss einfach
ja,
so
versagt,
viel noch
da passieren. Versagt der Gesellschaft, wirklich. Da versagt der Gesellschaft von vorne bis hinten. Da versagt, da versagt das Elternhaus,
das so
da versagt die Bildung, absolut. Also ich denke mir das so oft, wenn du, meine Mama ist Volksschullehrerin und wir sind zum Beispiel, also ich finde es voll interessant, meine Mama liebt Kinderbücher. Und wir haben so vor einigen Jahren einmal angefangen, ich heb mir meine eigenen Kinderbücher noch auf. Und es ist so interessant, wie sie da gesagt, wie sie Kinderbücher gewandelt haben, dass du diverse Lebensmodelle auch in Kinderbüchern findest. Und sie bestellt sich alles voll Mögliche gut. Und dann lesen wir es uns gemeinsam durch. Und ich finde das total interessant. Es hat es zu meiner Zeit, wie ich aufgewachsen bin, noch nicht gegeben. Und ich glaube, dass das alles dazu beiträgt, du auch irgendwie so damit aufwächst, hey, das ist ja okay, das ist also Repräsentation, da sind wir wieder beim Stichwort. Und ich glaube, also diese Menschen verspüren da so, wer sowas tut, einen unglaublichen Hass, nicht nur auf andere Menschen, sondern vor allem auf sich selber.
Ja,
weil ich glaube, so je strenger du andere Lebensweisen ahndest, so, und da geht es ja los mit, die schaut so aus und der schaut so aus und wie kommt denn der daher? Und es geht natürlich über alles Mögliche. Und diese Menschen gängen du, ich meine, wie arg, du gehst einfach durch den Alltag und verspürst jedem Mensch gegenüber, den du sägst, irgendeine Art von Hass in dir.
Traurig.
Wie furchtbar muss diese Existenz sich für den Mensch anfühlen?
Ja,
also ich bemerke nicht einmal teilweise, wenn Leute mir auf der Straße vorbeigängen. Es ist mir einfach wurscht, wie die Person ausschaut oder keine Ahnung. Aber ich wäre zum Beispiel, das finde ich nämlich auch, ist auch echter Aufruf als Gesellschaft, wenn man solche Vorfälle mitkriegt, dass man sich für diese Menschen einsetzt, die da gerade betroffen sind und egal, wer da jetzt betroffen ist.
Ich meine, in dem Moment habe ich natürlich null mitgekriegt, wer da sonst noch um uns war. Es waren halt relativ viele Leute um uns rum. Ja, und ich weiß gar nicht, ob es überhaupt jemand mitgekriegt hat, weil es ist so 2 Sekunden, dann war diese Situation wieder vorbei.
Man ist ja auch als Passant wahrscheinlich in dem Moment noch erstmal baff, bevor man überhaupt was sagen kann. Und oft denkt man sich dann so, was sagt man dann? Aber im Endeffekt, man muss immer was sagen oder man sollte immer was sagen. Und eigentlich sollte wir so weit gehen, dass wir einfach wirklich die Person eigentlich aufhalten und dass da eine Polizei kommt.
Ja, definitiv. Das sollte eigentlich das sollte, leider ist es der Fall, dass es immer noch sein sollte, das Ziel sein. Ja, aber natürlich sowas, weil ich es vorhin erwähnt habe, sowas, was mir da passiert ist letztes Jahr, ich glaube, oder vorletztes Jahr, weiß ich nicht mehr genau, sind natürlich die Dinge, die dann nachhaltig leider Eindruck hinterlassen. Mhm. Und aufgrund solchen Dingen, Erfahrungen, Situationen geht man halt oder geht dann halt irgendwie vorsichtiger durchs Leben bezüglich so, ich zeige meine Beziehung leider, weil es ist halt etwas, was man halt noch tief sitzt, logischerweise. Mhm. Ja. An manchen Tagen ist es besser, an manchen Tagen ist es mal egaler und an manchen
Tagen erinnert man sich wieder an das. Genau.
Ja, aber da sollte man vielleicht auch als Person selber, wenn man außen ist, wie würde man selber gerne behandelt werden? An alle, die da draußen einfach Händchen halten gehen können, ohne jemals so einen Vorfall gehabt zu haben oder jemals die Angst vor so einem Vorfall zu haben, sollten sich halt auf jeden Fall überlegen, wie sie in Zukunft agieren und was sie sagen.
Ja, weil ich finde,
blöde Witzchen oder halt zum Beispiel sagen, das ist voll schwul oder so.
Ja.
Ich habe das damals gemacht, wie ich 15 war und ich wurde von meinen Onkels zusammengeschissen.
Ich habe auch richtig schimpfen gekriegt von meiner Mama. Und ich habe das so gut gefunden.
Ich auch.
Ich habe es nur gemacht, weil irgendwelche Typen in der Schule das gemacht haben.
Bei mir auch.
Und meine Mama so, was hast du gesagt? Und dann ist sie richtig rund.
Sehr gute Frau.
Ja, meine Onkels haben mich zusammengeschissen und gesagt, so, ja, das ist unsere Sexualität, das ist nichts, worüber man sagt, das ist so schwul oder so. Und da fängt es schon an. Und wenn man sowas einfach merkt und sein Umfeld, wir kennen alle unsere kleinen Stammtischrunden und ja, wir sind alle mal nicht politisch korrekt, aber sowas sollte einfach nicht stattfinden. Ja. Man kann manchmal ein bisschen salopper reden, aber sowas ist einfach ein No-Go und das sollte man einfach am Tisch sagen, nein, so redet man nicht.
Das ist was anderes als salopp reden, genau. Ja. Also, das ist natürlich wirklich anderes, so Diskriminierung schon. Ja. So, es ist das gleiche Wort, wie wenn man halt also schwul als Beleidigung verwendet oder
assoziiert
halt,
damit er voll gleich sitzt.
Oh mein Gott, das ist so gay.
Ja,
also so haben wir es damals in der
als,
Schule
nicht gesagt. Unter Anführungszeichen jetzt betroffene Person natürlich so. Mhm. Also ganz ehrlich, so, ich habe jedes Recht, das zu sagen, aber andere eben nicht. Darum geht es. Ja, und einfach dieses Bewusstsein zu schaffen. Ist wichtig.
Da schafft man echt immer so ein bisschen einen Downer, finde ich, wenn man tatsächlich so Familien feiern oder in Freundeskreisen ist, die jetzt nicht woke sind oder zumindest annähernd woke sind. Aber ich finde, es ist wichtig, dass man sich dann trotzdem einsetzt und er sagt, so redet man nicht oder so wird jetzt da daheim bei mir nicht geredet oder so.
Du, ich besser das auch immer aus.
Also, ja, es ist wirklich, es ist wichtig und ich finde es also interessant, wie sich die Leute dann teilweise ertappt fühlen, weil sie eigentlich wissen, dass es nicht okay ist. Und wenn sie dann wissen, dass du das auch nicht okay findest, dann, ich finde, es löst was aus. Also es ist einfach wichtig, da dazu zu stehen und sie vor Menschen zu stöhnen und zu sagen, du diskriminierst doch gerade wen.
Mhm. Ja.
Was würdest du dir jetzt für die Zukunft wünschen?
Genau das. Also genau das, worüber wir gerade geredet haben. Also ich wollte gerade da auch noch dazu was sagen. So, ich finde es halt super wichtig, dass man in kleinen, also in vermeintlich kleinen Situationen, die, worüber man vielleicht nochmal irgendwie, quasi so Schwamm drüber, passt schon, eigentlich reagieren würde, da schon anfängt, was zu sagen. Also sei es irgendwie nur ein Begriff, den andere Leute verwenden oder irgendwie so Augen verdrehen oder irgendwie sagen, ja, das damit kann ich anfangen, whatever, dass man erstmal so den Dialog und den Diskurs sucht, um halt Leute aufzuklären.
Ja.
Weil ich glaube, es hat vieles damit zu tun, dass Leute halt einfach mit Dingen keinen Bezug dazu haben, also nicht irgendwie im Alltag quasi betroffen sind. Dass man die Leute halt abholt und sagt, hey, so und so ist es, so und so empfinde ich das gerade, es ist nicht okay, dass du sowas sagst oder irgendwie so jetzt reagierst oder agierst, dass man schon im Kleinen anfängt, da so ein bisschen Aufklärungsarbeit zu leisten. Das kann jeder und jede für sich ja selbst schon machen.
Voll.
Also wir machen das natürlich so ein bisschen im größeren Rahmen mit Aufklärungsarbeit bei Bangladesch zum Beispiel, das halt das natürlich einen anderen Rahmen eingenommen hat mittlerweile schon. Aber ich finde so, jeder und jede ist so selbst dran, irgendwie die Fahne hochhalten und im Alltag, so gut es geht, für Gleichberechtigung einstehen, sei es gegen Sexualitäten, Identitäten,
was auch immer. Du kannst immer ein Ally sein.
Für alles nämlich, und das finde ich halt irrsinnig wichtig, dass man da irgendwie im Kleinen schon Bewusstsein schafft und schärft, weil ich finde, so kann man auch lernen und so kann auch dann irgendwie eine neue Generation, eine neuere, aufgeklärtere Generation heranwachsen.
Voll.
Schön gesagt. Und damit verabschieden wir uns. Ihr könnt uns natürlich jederzeit schreiben unter
couchgeflüster.vienna.
Und wir freuen uns auf euer Feedback und wir sagen bis dahin Bussi Baba.